Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Tschechien. Es geht um Bier, wir besuchen ein bedeutendes Industriedenkmal und ein Hotel mit Atomschutzbunker. Mein Name ist Tina Witte. Prag ist bekannt für seine wunderschöne Altstadt, seine Kultur, aber auch für günstiges Bier. Dieser Ruf bringt der tschechischen Hauptstadt nicht nur viele Besucher und gute Einnahmen, sondern auch einige Probleme. Besonders wenn Horden betrunkener Touristen Nacht für Nacht durch die Innenstadt ziehen. Diese geführten Kneipentouren hat die Stadt Prag seit Ende Oktober verboten. Die berühmte Bierkultur soll aber erhalten bleiben. Ob das funktionieren kann? Marianne Allweis hat Besucher und Einheimische gefragt.
Mehr als 1000 Jahre Bierkultur auf 3 Stockwerken. Das Biermuseum in der Prager Altstadt will Touristen eine der ältesten Traditionen Tschechiens näherbringen, in Theorie und Praxis.
Yeah, it's very good.
Es war gut, sagt der Brite Andi. Es gab auch Freibier, also fühle ich mich jetzt gut.
I feel good.
Auch Samuele aus Italien ist begeistert.
No, I like it. The beer is good.
Es hat mir gut gefallen und das Bier schmeckt. Ich wollte Prag sehen, weil es eine so junge Stadt ist, mit der Kafka-Statue, dem Bier und den Weed-Shops. Eine hippe Stadt in historischem Gewand. Bier gilt in Tschechien als Nationalgetränk. Genossen wird es am liebsten frisch gezapft in der Stammkneipe. Noch immer wird hier weltweit das meiste Bier pro Kopf getrunken. Vor kurzem ist die Saazer Hopfenlandschaft in Tschechien zum Weltkulturerbe ernannt worden. Die Prager Kaffeehaus- und Wirtshauskultur lebten schon die Intellektuellen rund um Franz Kafka oder Jaroslav Hašek, dessen Roman Der brave Soldat Schwejk entstand beim Trinken in Prager Schankstuben. Im Restaurant Schwejk gegenüber des Biermuseums arbeitet Roman. Vor 2,5 Jahren ist er aus der Ukraine nach Prag geflüchtet. Seit ich hier bin, habe ich gelernt, wie man Bier auf tschechische Art zapft und wie sehr sich Leute aus England darüber beschweren, weil das Bier so viel Schaum hat. Aber das hält das Bier ja frisch. 2 Euro für ein Bier mitten im Stadtzentrum, das gibt es sonst nicht mehr oft, meint der junge Ukrainer. Ich glaube, die Leute kommen nicht nur wegen des billigen Bieres. Es ist einer der Gründe, aber nicht der Hauptgrund. An Weihnachten ist Prag zum Beispiel traumhaft. Und das Bier ist ohnehin schon teurer geworden. Die Inflation in Tschechien lag doppelt so hoch wie in Deutschland. Anfang des Jahres hat die Regierung die Steuern auf Schankbier erhöht. Sie muss sparen und bittet auch die Bierfans zur Kasse. Seitdem können sich allerdings immer weniger Tschechinnen und Tschechen ihre Kneipenabende leisten. Getrunken wird jetzt mehr daheim. Bier hat Tschechien bekannt gemacht, meint Luboš Kastner vom Verband kleiner und mittelständischer Unternehmen und selbst Gastwirt. Der Überlieferung nach ist das tschechische Dorf um die Kneipe herum entstanden. Erst dann kamen eine Kirche und Häuser dazu. In Tschechien hat die Kneipe eine soziale Funktion. Sie stärkt unseren Zusammenhalt und unterscheidet uns vom Rest der Welt. Die Brauerei und Gastrolobby warnt vor einem Kneipensterben in Tschechien. Das gilt besonders für kleinere Städte und Dörfer. In Prag sind in den letzten Jahren eher noch mehr Kneipen eröffnet worden, allerdings für Touristen. Zum Beispiel als Ausgangsort der berühmt-berüchtigten Pub-Crawls. Diese geführten All-Inclusive-Trinktouren sind besonders angesagt bei britischen Junggesellenabschieden. In Horden von bis zu 100 Personen ziehen sie von Bar zu Bar. Brennpunkt ist die Dlouhá-Straße am Rande des jüdischen Viertels, gleich bei der Statue von Kafka, der vor mehr als 100 Jahren hier wohnte. Einheimische tun das noch immer. Wenn das Wetter schön ist, ist das den ganzen Tag und die ganze Nacht unerträglich. Wir können nicht lüften, wir können nicht schlafen. Und es ist nicht nur der Lärm, es ist auch die Unordnung. Sie verwechseln unsere Tür oft mit einer Toilette. Diesen Auswüchsen des Biertourismus will Prag nun einen Riegel vorschieben. Ein Alkoholverbot auf der Straße gilt schon länger. Ab November sind die nächtlichen Kneipenführungen verboten. Diese Änderung steht auch im Einklang mit unserem Tourismuskonzept, sagt der Prager Vizebürgermeister für Kultur, Jiří Pospíšil. Unser Ziel ist es, anspruchsvollere, reichere Besucher anzusprechen. Kongresstourismus, Kulturtourismus, nicht nur Gäste, die kurz hierher kommen und sich mit Alkohol volllaufen lassen. Allerdings schafft es die Polizei schon jetzt nicht, das nächtliche Treiben auch nur annähernd zu kontrollieren. Viele Anwohner sind daher skeptisch. Ich halte das Verbot nicht für klug. Und wie will man überhaupt entscheiden, wer kultiviert ist und wer nicht? Ja, manchmal ist es sehr laut hier und ich muss das Fenster schließen. Aber das ist kein großes Problem, sagt Josef und fragt sich, ob bald alle Touristen Alkoholtests machen müssen oder nur in Kneipen gelassen werden, wenn sie auch eine Eintrittskarte von der Prager Burg oder dem Kafka-Museum vorzeigen können. Ich denke, in Prag gibt es andere Dinge, die reguliert werden sollten, wie Airbnb, findet Honza. Außerdem werden die Leute einfach woanders trinken und lärmen. Die deutschen Touristen sind die größte Besuchergruppe in Prag. Von geführtem Gruppentrinken halten Max und Flo aber ohnehin nichts.
Wir brauchen keine Gruppe, wir wollen einfach die Stadt erleben, die Architektur und parallel dazu auch ein bisschen Spaß.
Also wir trinken auf jeden Fall.
Also solange die das nicht ändern, dass ein Bier günstiger ist als ein Wasser ist, bringt das gar nichts.
Und wir bleiben noch beim Thema Bier in Prag und besuchen ein Brauereirestaurant. Ein besonderes, denn wenn man es betritt, kann man schon vor dem ersten Bier etwas ins Schwanken geraten. Denn die Lodge Pivovar braut ihr Bier auf einem ausgemusterten Diskoschiff, das auf der Moldau schwimmt. Was erstmal nach Touristenattraktion klingt, ist tatsächlich ein Stück tschechische Bierkultur und Landesgeschichte, die mehr mit der Seefahrt zu tun hat, als man denkt. Mehr von Jan Garwert.
Böhmen liegt am Meer, so hat es William Shakespeare mal aufgeschrieben. Ganz Unrecht hatte der englische Dichter nicht. Jedenfalls gehört Tschechien seit Ende des Ersten Weltkriegs ein kleines Stück Hamburger Hafen, der Moldauhafen. Eine ganze Flotte von Handelsschiffen hatte die damalige Tschechoslowakei dort mal unterhalten. Vielleicht erklärt das die Liebe der Tschechen zum Wasser und allem, was darauf schwimmt.
Ahoi,
ahoi. Ahoi, ahoi. Ja, damit begrüßt man sich hier. Wir haben eine ziemlich reiche Seemannsgeschichte, die mit der Stadt Děčín im Nordböhmen verbunden ist. Da ist auch dieses Schiff hier auf einer Werft umgebaut worden. Ich denke, Tschechien hat eine innige Beziehung zum Meer, dafür, dass es gar keins hat. Das sagt Karel Kroupa, der Braumeister auf der Lodge Pivovar, der Schiffsbrauerei. Das Schiff ist etwa doppelt so lang wie ein Container-LKW, 70 Sitzplätze auf dem Sonnendeck, 90 unten im Restaurant. Vor dem Umbau in Děčín vor ein paar Jahren war sie noch ein Disco-Schiff und hat als Classic Queen im Hamburger Hafen Feierwütige unter wummernden Beats und mit stampfendem Schiffsdiesel vor dem alten Moldauhafen entlang geschippert. Wo früher getanzt wurde, steht Karel Kroupa jetzt zwischen dunklen Holzstühlen und Tischen vor modernen, mannshohen, silbrigen Braukesseln. Und in einem Extraraum hinter ihm schwappt Biersud in großen Bottichen. Hinter mir befindet sich einer der wichtigsten Räume, der Gärungsraum. Hier wird gezaubert. Hier entsteht der Alkohol. Wir haben hier 4 offene Gärbottiche. Die kleineren sind für 500, die größeren für 1000 Liter. Für den nächsten Braugang lässt er frisches Wasser in den Kessel laufen. 5 verschiedene Biere stehen auf der Karte, vom herben Pilsner übers leichtere Lagerbier bis hin zu duftenden Pale Ales oder Sommerspezialitäten wie einem Erdbeerbier. Das typische Repertoire der Prager Mikrobrauereien. Und mit 1200 Hektolitern Jahresproduktion ist die Lodge Pivovar wirklich eine sehr kleine Brauerei. Es geht um die Liebe zum Handwerk. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt dazu gekommen bin. Ursprünglich war das Brauen nur ein Hobby von mir. Und hier ist es anders als bei den großen Industriebrauereien. Eben ist der Braumeister nochmal ums Schiff gerudert, den Anstrich kontrollieren. Wie viele Anstriche dieses Schiff in seinem Leben schon bekommen hat, weiß keiner so genau, denn es hat eine lange Geschichte. Sie beginnt Anfang der 60er Jahre in Potsdam als Ausflugsdampfer namens Sanssouci, Kreuzfahrten nach Brandenburg, bis nach der Wende später als Duty-Free-Dampfer auf dem Grenzfluss Oder zwischen Polen und Deutschland, dann Hamburg, jetzt Prag. Dort steht Martin Kralik am Zapfhahn, denn zu einem guten Bier gehört mehr als nur das Können des Braumeisters. Der Schaum bewahrt das Aroma, sagt der Restaurantmanager. Man sagt sogar, dass 1/3 des Bieres aus Schaum bestehen soll. Wir haben Probleme damit, wenn Engländer hierher kommen oder Australier und Amerikaner. Die wollen ein Bier ohne Schaum, mit Bier bis zum Rand. Wenn man so ein Bier einem Tschechen oder einem Deutschen geben würde, dann würden die sagen, das sei gar kein Bier. Am Liegeplatz vor dem Handelsministerium hat das Schiff nicht ganz so zentral festgemacht. Die Karlsbrücke außer Sichtweite und auch die Prager Burg ist nur mit langem Hals vom Sonnendeck aus zu erspähen, was gut ist. Denn deshalb sind die Preise auf der Speisekarte moderat und viele Einheimische kommen her. Ich hatte das Schwarzbier mit Würstchen in Bier gebraten, sagt diese Frau. Dieses Bier ist etwas süßer. Und ich hatte eines der Spezialbiere. Das war eher bitter. Nichts für Damen. Der Braumeister ist wirklich gut, meint dieser Mann. Er macht eines der besten Lagerbiere in Tschechien, finde ich. Im Ernst. Kreuzfahrten wird die Lodz Pivovar nicht mehr unternehmen. Denn der Schiffsdiesel ist ausgebaut. Sonst hätte das Schiff zu viel Tiefgang mit dem ganzen Bier an Bord.
Lviv Croissant heißt die Kette, die in der Ukraine fast 180 Filialen hat und nun in Tschechien Fuß fasst. Das erste Schnellrestaurant in Prag hat sich binnen weniger Wochen etabliert. Der Erfolg fußt auf der Neugier der Einheimischen und dem Heimweh der Flüchtlinge. Die können hier kulinarisch in die Ukraine zurückreisen und stolz sein auf einen Exportschlager aus ihrer Heimat. Kilian Kirchgessner hat's probiert.
Das Logo leuchtet im Neonlicht, wie es sich für eine Fastfood-Kette gehört. Ein stilisiertes Croissant, daneben der Schriftzug mit dem Namen des Unternehmens. Unübersehbar ganz oben im zentralsten Prager Einkaufszentrum. Neben der Theke eine Vitrine mit dutzenden Croissants, jedes einzelne golden gebacken.
It's already baked here.
Das hier sind unsere Croissants. Sie sind hier in der Filiale aus dem Ofen gekommen. In ein paar Stunden sind sie alle gegessen. Eduard Chestunov ist Ukrainer, ein Mann in seinen 30ern mit einer gewagten Mission. Er will die ukrainische Fastfood-Kette Lviv Croissants in Tschechien etablieren. Das Konzept der Firma ist simpel. Sie nimmt extra große Croissants und füllt sie. Und zwar herzhaft. In das namensgebende Lviv-Croissant zum Beispiel kommen Rührei, Schinken und Käsecreme. Es gibt aber auch Varianten mit Thunfisch oder aber das Lieblingsgericht von Eduard Chestunov, das Burger-Croissant mit gegrilltem Fleisch.
It looks like the cheeseburger, double cheeseburger.
Es sieht aus wie ein Cheeseburger, aber es ist eben mit einem Croissant. Es ist weicher und schmeckt intensiver.
So I think that's my favorite one.
Statt Toastbrot zu belegen oder Baguettes zu füllen, wird hier eben ein Croissant als Grundlage für eine Mahlzeit herangezogen. Das ist das wichtigste Erfolgsrezept der Fastfood-Kette. Diese unkonventionelle Verbindung von süßem Gebäck mit Salat, Fleisch und Käse schmeckt tatsächlich erstaunlich gut. Aber ums Kulinarische allein geht es bei der neuen Fastfood-Kette ohnehin nur bedingt. Die Filiale im Einkaufszentrum in Prag ist so etwas wie ein Heimwehort für ukrainische Flüchtlinge, von denen es in Tschechien Hunderttausende gibt. Die staunen und freuen sich, dass sie jetzt Lviv-Croissants in Tschechien haben. Darauf haben sie von Beginn des Kriegs an gewartet. In der heimischen Ukraine hat die Kette rund 170 Filialen. Jeder Ukrainer kennt die Marke. Der Export des ukrainischen Fastfood-Konzepts ist in einer Kombination aus ukrainischem und tschechischem Know-how gelungen. Eduard Chestunov hat seinen Onkel Josef Onderka mit an Bord geholt, der als Gastrounternehmer seit Jahren in Tschechien aktiv ist. Eduard hat in Kiew 2 Filialen der Kette betrieben und seinen tschechischen Onkel kurzerhand in die Ukraine eingeladen. Ich bin in den Laden von Eduard und seiner Frau gegangen und als ich in das Croissant gebissen habe, wusste ich auf Anhieb, das kann das erste weltweit erfolgreiche Fastfood-Konzept aus Osteuropa sein. Tschechien als Standort ist dabei aus Sicht der ukrainischen Kette nicht zufällig gewählt. Hier arbeiten auch andere Fastfood-Ketten am Eintritt in den europäischen Markt. Die US-amerikanische Burgerkette Popeyes zum Beispiel erlebt in Tschechien gerade einen Boom und will sich auf 60 Filialen vergrößern. Andere US-Marken wie Five Guys und Wendy's eifern ihr nach. Zurück bei den Lviv-Croissants im Prager Einkaufszentrum. 25 Filialen wollen sie innerhalb der nächsten 5 Jahre in Tschechien eröffnen. Und wer weiß, auch der Schritt auf weitere europäische Märkte sei derzeit in Planung.
Die kleine Stadt Pardubice liegt gut 100 Kilometer östlich von Prag. Am Ende der Altstadt steht das dominante Gebäude der automatischen Mühlen. Das ließ die Familie Winternitz im Jahr 1909 bauen. Später wurde der Komplex um ein Getreidesilo erweitert. Bis 2013 war die Anlage noch in Betrieb, aber vor einiger Zeit schon ist dort ein urbanes Kulturviertel entstanden. Kilian Kirchgessner hat es besucht.
Die schwere Metalltür führt zum Lieblingsraum von Lukas Smetana. Meter hoch führen die kahlen Betonwände nach oben. Er selbst steht auf einem Boden aus Metallgittern. Wir sind jetzt im Getreidesilo und da kam niemals jemand hin. Wir haben eine Betonsäge genommen und Löcher da reingeschnitten, dass man zumindest mal reinschauen kann. Früher hat sich hier nur alle 15 Jahre ein Experte von oben abgeseilt, um alles zu kontrollieren. Das alte Getreidesilo wirkt wie begehbare Orgelpfeifen. Schmal und hoch sind die Räume, kathedralenartig. Lukas Smetana hat Öffnungen hineinschneiden lassen, durch die einzelnen Hochsilos miteinander verbunden sind. Smetana ist immer noch begeistert, wenn er Besucher hier durch die Anlage führt. Er ist Mitte 40 und der Visionär, der hinter dem Leben in dem spektakulären Bau steht. Die Mühle wirkt einfach monumental. Ich bin damals, als die Anlage zum Verkauf stand, mit meiner Frau auf Leitern nach oben aufs Dach vom Getreidesilo geklettert und wir haben in die Gegend geschaut. Die Mühle steht nah am Zentrum, es ist viel Grün außenrum. Dieses Gesamtensemble hat auf uns gewirkt und nicht bloß die Gebäude. Die Mühle. Es ist keine romantische Windmühle hier in der tschechischen 100.000 Einwohnerstadt Pardubice, sondern ein Industriedenkmal. 1909 hat ihr Bau begonnen. Die Unternehmerfamilie Winternitz plante die größte automatische Mühle in Mitteleuropa. Ein paar Hektar misst das Areal gleich neben dem historischen Stadtzentrum. Mit Backsteinfassade, 7 Stockwerke hohen Silos und Fabrikhallen, dazu mit einem markanten Bogen, der auf der höchsten Etage 2 Gebäude miteinander verbindet. Sie wirkt wie ein Kunstwerk, die Mühle. Architekt war Josef Gottschar. Das ist sein Erstlingswerk. Die Familie Winternitz, die die Mühle aufbaute, hat ihn nicht angesprochen, weil er ein guter Architekt gewesen wäre, sondern weil er jung und billig war. Niemand wusste zu dem Zeitpunkt, dass der junge Mann Talent hat. Josef Gottschar wurde bald darauf zum Superstar der mitteleuropäischen Architektur. Er prägte den Stil des Kubismus und hier in der Mühle in Pardubice probierte er sich zum ersten Mal aus. In Kunsthandwerk und Malerei gab es den Kubismus in ganz Europa. In Architektur gegossen entstand er aber tatsächlich nur in Tschechien. Gottschar hat das zu einer Zeit geschaffen, als Le Corbusier in Frankreich mit dem Funktionalismus angefangen hat zu spielen und wo der neue Stil der modernen Architektur entstanden ist, der wahrhaften Architektur. Über mehrere Jahre hinweg hat Lukas Smetana die alte Mühle renoviert und herausgeputzt, vorbereitet auf ein neues Leben als Ort der Kultur. Anders als zur Entstehungszeit, wo das Industriegelände nicht öffentlich zugänglich war, lassen sich die Gebäude heute in Ruhe bestaunen. Er hat an der Fassade mit Rechtecken und Kreisen gearbeitet und tat das in der Zeit der Sezession. Anerkannte Architekten dieser Phase haben mit floralen Mustern gearbeitet und anderen Jugendstilmotiven. Aber Josef Gottschar hat gespürt, dass die Architektur wahrhaftig sein und nicht mit Motiven spielen soll, die bloß der Dekoration dienen. Lukas Smetana hat die Mühle gekauft und zusammen mit seiner Familie umgestaltet. Und jetzt hat sich das Gelände zu einer neuen Attraktion entwickelt, die Besucher von weit her anzieht. Ein Café gibt es, es finden Konzerte statt und auf der spektakulären Terrasse oben auf dem Dach des Getreidesilos stehen Tische und Stühle. In einen Gebäudeteil ist das regionale Kunstmuseum eingezogen. Kuratorin Eliska Jedlitschkova schmunzelt. So hoch wie jetzt waren die Besucherzahlen noch nie. Natürlich sind die Leute jetzt neugierig auf die Räumlichkeiten, auf das ganze Gelände der automatischen Mühlen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, diesen hohen Standard mit unseren Ausstellungen zu halten, damit wir die Besucher auch im weiteren Horizont anlocken. Ein Kunstwerk ist die ganze Mühle in Pardubice geworden. Das neueste Ziel für Freunde der klassischen Moderne, so jubeln Kunstkritiker in Tschechien.
Weiter geht es ins Riesengebirge. Dort steht im Ort Spindlermühle eine riesige Hotelanlage in den Bergen. Sie stammt noch aus der Ära des Kalten Krieges und war als Rückzugsort mit Atomschutzbunker gebaut worden. Und den gibt es noch immer in dem heutigen Wellness- und Sporthotel. Marianne Allweis hat sich das angesehen.
Es ist bekannt in ganz Spindlermühle, das Harmony. Schließlich ist das Hotel eines der größten im Riesengebirge und eines der größten Berghotels in ganz Tschechien. Doch selbst für einige Einheimische ist es noch immer ein Geheimnis, was sich unter dem Komplex am Ortsrand verbirgt. Ein Atomschutzbunker? Das wusste ich nicht. Ich interessiere mich auch nicht wirklich für diese Dinge. Erzählt ein junger Mann, der in einem Kindererholungsheim nur ein paar hundert Meter weiter arbeitet. Wir wussten schon damals, was die da bauen, meint dagegen sein älterer Chef. Wir haben immer gesagt, wenn hier was runterkommt, dann wissen wir, wohin wir rennen müssen. Über dem früheren Eingang des Bunkers stehen heute Tennishallen. Eigentlich war ein Hubschrauberlandeplatz geplant. Gebaut wurde in den 1970er und 80er Jahren in die Höhe und in die Tiefe. Ein siebenstöckiges Hotel mit zwei Flügeln und darunter ein vierstöckiger Bunker, einer der modernsten des Kalten Krieges. Gedacht war die geheime Anlage als Unterschlupf für die 200 wichtigsten Personen der kommunistischen Tschechoslowakei bei einem Atomangriff. Ich habe von dem Bunker erst 1989 gehört, während der Samtenen Revolution, erzählt ein Handwerker an einem Kiosk in der Nähe. Wir waren hier demonstrieren, weil wir dachten, dass der Geheimdienst da irgendwas versteckt. Wir waren so 300, 400 Leute, aber wir haben nichts rausgefunden. Vielleicht auch deshalb, weil die komplizierte Anlage zur Wendezeit noch nicht fertig war. Für die Architektur und die Inneneinrichtung waren die Verzögerungen wohl ein Glück. Der Stil ist nicht mehr brutalistisch. Das Hotel Harmony gilt als eines der harmonischsten Großprojekte der Spätmoderne. Schließlich wurde für die Regierung und die Armee gebaut und nicht für das urlaubende Volk. Das kommt erst seit der Privatisierung, um hier zu entspannen. Wir waren schon mal im Bunker unten, aber wir stehen mehr auf Wellness und Wandern. Nur wenige Gäste wollen das unterirdische Labyrinth samt kleinem Museum sehen, oft Deutsche, erzählt die Hotelmitarbeiterin Susanna Czekanova.
So, wir sind 25 Meter unter der Rezeption. Ja. Das, was Sie oben sehen, das Gesamte, also die Fläche und die Tiefe, ist auch unter der Erde.
Unter der 2 Meter dicken Betonschicht und hinter 5 gepanzerten Türen wird es empfindlich kalt. Schlafräume, Krankenstation und Küche sind nicht erhalten, wohl aber die Dekontaminierungsdusche, die Kommandozentrale und die Technik.
Die ganze Bunkeranlage sollte ganz unabhängig funktionieren in Bezug auf die Luft, auf Strom und wir haben auch eigene Quelle hinter dem Hotel.
Einer von 2 Dieselgeneratoren lässt sich noch aktivieren, wenn oben im Hotel der Strom ausfällt. Doch der Unterhalt des Bunkers ist extrem teuer. Daher ließ der langjährige Besitzer einige Räume für die Hotelgäste ausbauen. Mit Tischtennisplatten, Bowlingbahn, einer Kletterwand und einem Sportschießstand. Die neuen Eigentümer rund um die reichste Tschechin Renata Kellnerova sollen umgerechnet fast 28 Millionen Euro für das 4-Sterne-Haus bezahlt haben. Wohl nicht wegen, sondern trotz des Megabunkers. Der spielt in ihren Luxussanierungsplänen allerdings schon eine Rolle. Das Hotel Harmony ist vor allem im Sommer und im Winter ausgebucht. Dazwischen soll es noch mehr Kongressbesucher anziehen, meint die Hotelmitarbeiterin unten im Bunker.
Wir haben einer großen Kongresshalle. Wenn das nicht reicht, dann nutzen wir auch diesen Raum da, also Kinosaal. Es hat fast 200 Plätze da.
Das Kino war nicht nur zur Entspannung im Krisenfall gedacht, sondern auch als Besprechungsraum. Auf jeden Fall hofft Susanna Czekanowa, dass dieser zu Beton gewordene Albtraum des Kalten Krieges auch in Zukunft nur friedlich von Urlaubern genutzt wird, ob für Sport oder für Seminare.
Wir waren unterwegs in Tschechien. Wenn Sie etwas verpasst haben, hören Sie doch mal rein in die ARD-Audiothek. Dort finden Sie alle Sendungen. Ich bin Tina Witte und in der nächsten Woche reisen wir nach Griechenland. Bis dahin, machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.